Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Von der Hand in den Mund, die Working Class in Deutschland, das ist das Thema der Deutschlandfunk-Denkfabrik in diesem Jahr. Und in dieser Ausgabe der Kulturfragen wollen wir über die Arbeiterklasse im Kulturbereich sprechen. Arbeiten, das ist ja gerade in der Kultur nicht nur Geld verdienen, aber eben auch. Und in der Pandemie ist deutlich geworden, dass es in der Kultur sehr viele gibt, die bereit sind und vielleicht auch gar keine andere Chance haben, als leidenschaftlich zu arbeiten, ohne dafür so viel Geld zu bekommen, dass es zum Lebensunterhalt reicht. Und zwar mit Renten und Krankenversicherung und all dem, was sonst selbstverständlich ist. Matthias Hornschuh ist Komponist und multifunktionaler Interessenvertreter in Gremien wie der GEMA, die Künstlerrechte vertritt, dem Kulturrat Nordrhein-Westfalen. Er ist Vorsitzender des Verbandes Medienmusik und stellvertretender Präsident des Landesmusikrats Nordrhein-Westfalen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Guten Tag, Herr Hornschuh.
Hallo.
Über das Thema Einkommen in der Kulturbranche zu sprechen ist überaus schwierig. Eine berühmte Opernsängerin arbeitet und verdient anders als Lehrerin an einer Musikschule und ein prominenter Maler anders als ein Künstler, der froh sein kann, wenn ihm mal jemand eine Arbeit für ein paar hundert Euro abkauft. Um die Opernsängerin und den Starkünstler, da müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen. Um wen in der Kulturbranche denn doch?
Ja, natürlich hat eine prominente Opernsängerin andere Probleme. Sie hat möglicherweise nicht keine Probleme. Ein Stichwort dazu, Ausfallhonorare. Als die Bühnen geschlossen wurden, haben auch die prominenten KünstlerInnen zum Teil einfach vor dem Nichts gestanden. Allerdings hatten die Rücklagen. Und der Unterschied ist, dass diejenigen, die dann vielleicht im Ensemble gesessen haben oder als Inspizient neben der Bühne gestanden haben, sofern sie nicht in Festanstellung waren, eben genau dieses Problem auch hatten, aber zudem keine Rücklagen bilden konnten vorher, weil einfach die Dienstverhältnisse zum Teil so irreal schlecht sind, dass wir uns aus Sicht der Verbände und damit aus Sicht der Interessenvertretungen ganz große Sorgen machen und die wir beschreiben, schon lange bevor diese Pandemie begonnen hat und lange bevor wir über einen ersten Lockdown gesprochen haben. Ich glaube, wir können nach diesen 2 Jahren der Pandemie jetzt sagen, dass es an der Zeit wäre, die Arbeit in der Kultur endlich als Arbeit anzuerkennen und nicht als Selbstverwirklichung oder Hobby oder Freizeitgestaltung. Da scheint mir der Hase im Pfeffer zu liegen.
Das Feld ist komplex, das ist klar. Wir können auch nicht in die feinsten Verästelungen kulturellen Arbeitens sehen hier. Aber es gibt bei aller Unterschiedlichkeit doch vermutlich eine Gemeinsamkeit beim kulturellen Arbeiten. Dass nämlich das, was dann nachher öffentlich wird, also das sichtbare Werk darstellt oder das Hörbare meinetwegen auch, das ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Und dann ist ja ein angemessener Lohn, den wir üblicherweise irgendwie zeitbasiert ausrechnen, einfach auch schwer festzulegen.
Ja, es ist nicht nur das Ergebnis eines langen Prozesses, was an sich schon stimmt, sondern es ist insbesondere auch das Ergebnis eines hochgradig arbeitsteiligen Prozesses. Das heißt, es gibt in den meisten Fällen sehr viele Berechtigte, die in irgendeiner Weise einen Anspruch darauf hätten, beteiligt zu werden an den Erträgen, die mit der Nutzung und der Verwertung von künstlerischer Tätigkeit erzielt werden. Und da gibt es eben Abrisse. Das heißt, wir haben diejenigen, die schöpferisch tätig sind, die interpretatorisch tätig sind und ohne die niemand von uns eine Gänsehaut kriegen könnte oder auch die relevanten zeitkritischen Fragen vielleicht nicht gestellt bekäme, die sozusagen Voraussetzungen sind für jedes künstlerische, kulturelle Schaffen, die aber gleichzeitig diejenigen sind, die in der Nahrungskette letzten Endes immer die Letzten sind, an die gedacht wird. Und das ist ein strukturelles Problem und es ist letzten Endes auch ein ordnungspolitisches Problem, wo wir sehr genau darauf gucken müssen, wer eigentlich auch der Adressat für unsere Kritik sein soll. Und da wird es eben wirklich richtig kompliziert, weil wir uns eben in einer Kulturhoheit verfassungsgemäß hier befinden, die bei den Ländern liegt, die in einem großen Flächenstaat wie Nordrhein-Westfalen ganz, ganz stark, nämlich zu 80% der Gesamtausgaben von den Kommunen getragen wird, die aber letzten Endes ohne das Geld des Bundes überhaupt nicht zu retten ist, wie wir jetzt gemerkt haben. Und da gibt es Zuständigkeitsprobleme, da gibt es Ressortgrenzen, die zum Teil ehren sind, die zu überwinden eins unserer größten Anliegen wäre. Und es gibt auch einfach sehr viel Symbolpolitik tatsächlich, die überhaupt nicht an den Kern dessen sich bewegt, was uns umtreibt.
Zum Beispiel?
Naja, immer wieder wird uns die große Liebe von allen zugestanden und dann gibt es eben auch Phasen, wo man um 21 Uhr abends eine Kerze auf den Balkon steht und klatscht, aber von Applaus kann halt niemand sein Brot kaufen. Das Brot des Künstlers, so hieß es so schön in der Pandemie, ist Brot, nicht Applaus. Und ich glaube, das ist von entscheidender Bedeutung, sich klarzumachen, dass wir nicht nur bei der Milch oder beim Käse oder beim Steak darüber reden können, wie die Herkunft dieser Güter ist, sondern wir müssen das bei Kultur auch tun. Kultur kommt nicht aus der Steckdose, sondern es sind Menschen und Kräfte und Strukturen dahinter, die in irgendeiner Weise genauso nachhaltig zu bedienen und zu behandeln sind, wie wir das im Bereich der Ökologie und im Bereich der Landwirtschaft im Moment alle sehr bekenntnishaft eigentlich auch versuchen. Also jemand, der gerne bereit ist, die teurere Milch mit dem Bio-Siegel im Supermarkt zu nehmen, ist möglicherweise überhaupt noch nicht so weit zu begreifen, dass er eine Auswahl hat, wie er einen Künstler für dessen Arbeit und für die Nutzung von dieser Arbeit vergüten kann. Zum Beispiel, indem man eine CD kauft, statt zu einem Streamingdienst zu gehen.
Jetzt haben wir die Schwierigkeiten, glaube ich, ganz gut aufgerissen und auch die Komplexität, sodass wir nahe der Verzweiflung sind, wie man denn in diesem Feld überhaupt noch irgendwas machen soll oder etwas ändern könnte. Machen wir es mal so konkret wie möglich. Sie sind Filmkomponist. Wie verdient ein Filmkomponist sein Geld? Wer bezahlt den eigentlich wofür?
Ja, das ist eine wirklich spannende und wie ich finde auch hier sehr passende Frage. Ich muss ein bisschen warnen, wenn ich die jetzt ernsthaft beantworten wollte, dann müssten wir mehrere Sendungen machen. Aber um es kurz runterzubrechen, ich versuche das. Es ist zunächst mal so, dass die Vergütungspflicht, und es ist eine gesetzliche Vergütungspflicht, die hier gegeben ist für jede anfallende Nutzung, verteilt ist auf verschiedene Schultern. Das ist schon ein Teil des Geheimnisses, warum bei uns so wahnsinnig viel produziert werden kann. Der Filmhersteller, das heißt der Filmproduzent, ist derjenige, der mich beauftragt als Komponist. Ich werde über den Vertrag gleichzeitig zum Musikproduzenten, das heißt zum Hersteller der Aufnahme, und ich beauftrage wiederum die Musiker. Das heißt, ich trete in ein Rechtsverhältnis zu den Musikern, lasse mir von denen die Rechte einräumen, bündle die mit meinen Rechten zusammen, gebe diesen Knoten von Rechten als Bündel an den Filmproduzenten und der gibt es dann meinetwegen dem WDR, dem ZDF oder wem auch immer zur Weiternutzung. Wenn dann der Film mit meiner Musik, für die bislang nur die Einräumung der Nutzungsrechte vergütet wurde, auf einem Sender verwertet wird, dann ist die Rundfunkanstalt an der Stelle vergütungspflichtig für die Nutzung meiner Musik in diesem Film. Und das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche und zwei voneinander getrennte Zahlungsstellen. Und das ist ein wesentliches Prinzip in Deutschland des Urheberrechts. Und das ist tatsächlich so, dass wir damit ganz stark schon in die Strukturen dieses Marktes für kulturelle Güter und Dienste auch reinblicken. Denn das ist das wesentliche Marktrecht. Jemand wie ich als Freiberufler, als Autor, hat überhaupt keinen Anspruch auf zeitgebundene Arbeitsvergütung. Das ergibt sich aus dem Recht nicht, sondern mein Anspruch ist rein basierend auf einem Werkvertrag. Und das heißt, ich verpflichte mich für eine pauschale Summe, einen fertiggestellten Gegenstand, für den ich im Übrigen auch vollständig hafte, abzugeben. Und der geht dann in die Verwertung und an dieser Verwertung bin ich zu beteiligen. Und wie Sie sich vorstellen können, ist es aber gar nicht so einfach, diesen auf dem Papier glänzenden Anspruch tatsächlich dann in der Praxis auch umzusetzen. Das heißt, die Durchsetzung meiner Rechte ist immer daran gebunden, dass ich möglicherweise ja mich unbeliebt machen könnte und dass ich damit rechnen muss, wenn ich unbequem werde, vielleicht demnächst keinen weiteren Job mehr zu kriegen. Und das ist eins unserer großen Probleme und da sind wir tatsächlich genau in der Gesamtgemengelage der Kultur. Es ist wahnsinnig schwer, sich zu wehren. Es ist wahnsinnig schwer, einen Anspruch, den man eigentlich hat, durchzusetzen. Und der einzige Schutz für uns als hochgradig individualisierte Akteure in diesem Feld ist das Kollektiv, wie eine Verwertungsgesellschaft oder ein Berufsverband oder eine Gewerkschaft. Und all das ist ja auch enorm gestärkt worden jetzt nochmal in der Pandemie, weil viele Kolleginnen und Kollegen begriffen haben, dass sie einfach dieses Kollektiv im Rücken brauchen.
Ja, Sie haben es gesagt, in der Pandemie ist eigentlich aufgefallen, wie schwierig das ist, denn viele Künstlerinnen und Künstler hatten eben überhaupt gar keine Rücklagen, von denen sie Zeiten überbrücken konnten, in denen nichts passiert ist, in denen sie keine Einnahmen erzielen konnten. Wie kommt es eigentlich zu dieser Situation? Ist das ein Ergebnis des Marktes für kulturelle Produkte oder ist das eine gewisse Gewöhnung an die Selbstausbeutung, die bei Künstlerinnen und Künstlern vielleicht zu unterstellen wäre?
Ja, es ist definitiv beides und mehr als das. Also wir haben ein Wertschätzungsproblem in der Gesamtgesellschaft. Nicht umsonst ist im Bundeswirtschafts- und Innovationsministerium die Rede gewesen davon, dass man nicht bei sich die Aufgabe sehe, Lebenskünstler zu unterstützen beim Überleben. Das heißt also, es gibt eine Geringschätzung für die Art der Arbeit und für den Wert der Arbeit, die hier geleistet wird. Dann ist es tatsächlich so, dass wir als KünstlerInnen tendenziell erpressbar sind mit den Inhalten. Wir können nicht anders, wir müssen Kunst machen. Deswegen geht Kultur natürlich auch weiter und Kunst auch in der Pandemie und auch wenn das Geld nicht da ist. Das ist aber fatal, weil die meisten von uns dabei halt sozusagen irgendwie selbstausbeuterisch weitermachen, aber letzten Endes auf der Strecke bleiben. Und dann schließlich ist es eben auch so, dass wir eine extreme Ungleichverteilung von Kapital und Arbeitsleistung in diesem Markt haben. Und diejenigen, die Arbeit leisten, sind nicht diejenigen, die über das Kapital verfügen. Das klingt jetzt so marxistisch, aber es ist letzten Endes genau die Bestandsaufnahme. Wir haben es in erheblichem Umfang mit einer Asymmetrie in diesem Markt zu tun und das heißt mit Abhängigkeiten. Und in dieser Abhängigkeit ist es sehr schwer, sich zu wehren.
Klingt, als würde die Gesellschaft sagen, ja, wenn du Kunst machen willst, dein Problem.
Ganz genau so ist das auch. Und deswegen versuchen wir an verschiedenen Stellen immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine Wertschöpfung erstens einer Doppeldefinition unterliegt. Es gibt eben einfach die Wertschöpfung im materiellen Sinne, aber auch im ideellen, im gesellschaftlich nachhaltigen Sinne. Und deswegen alleine schon ist es auch problematisch, das, was wir tun, einfach pauschal in die Freizeitschublade zu schieben. Denn das, was wir tun, ist unverzichtbar für die Gesellschaft. Und damit plädiere ich ganz bewusst und ganz ausdrücklich nicht dafür, uns als systemrelevant zu betrachten. Denn systemrelevant ist die Bäckerei-Fachverkäuferin oder derjenige, der bei Aldi das Regal einräumt. Und das sage ich völlig ohne Häme, denn das sind sie tatsächlich. Die erhalten das System aufrecht. Wir sind nicht dafür da, das System aufrecht zu erhalten, sondern wir sind dafür da, es zu hinterfragen, es mit neuen Innovationsimpulsen, mit Unbequemlichkeiten herauszufordern und immer wieder auf die Weise vielleicht auch natürlich ein Stück weit zu stärken, unterm Strich.
Jetzt haben wir eine Situation, die man sicherlich nicht im Individualfall lösen kann, denn die Fälle liegen so unterschiedlich und sind so kompliziert, dass es wahrscheinlich einer Vielzahl von gesetzlichen Regelungen bedürfte, wenn man jeden Einzelfall berücksichtigen müsste. Man muss also eigentlich, denke ich, nach Lösungen suchen, die alle umfassen. Es gibt ja schon Ansätze dafür. Es gibt zum Beispiel die Künstlersozialkasse, in der sich Künstlerinnen und Künstler, Journalisten, Designer und verwandte Berufe sozial versichern können, was die Rentenversicherung angeht, aber auch was die Krankenversicherung angeht. Also dieser Bereich ist abgedeckt. Dadurch hat man auch ein paar Daten zumindest. Also man weiß, dass das durchschnittliche Künstlerinneneinkommen in Deutschland wahrscheinlich unter 20.000 Euro liegt. Das kann man nur so ungefähr schätzen, aber so in dem Bereich wird das wahrscheinlich liegen im Jahr. Diese Künstlersozialkasse hat der Tenor Stefan Finke hier im Deutschlandfunk gesagt, das ist eine gute Sache, aber wenn er in Deutschland an der Oper auftritt, dann läuft er immer wieder Gefahr, da rauszufliegen, weil die ihn kurzzeitig anstellen. Also wenn er entscheiden müsste, ob er in Köln singt oder in London, würde er lieber in London singen. Funktioniert die Künstlersozialkasse also gar nicht?
Also da kann die Künstlersozialkasse als Institution jetzt erstmal gar nichts dafür. Das ist natürlich Gesetz an der Stelle. Und es ist so, dass die Künstlersozialkasse unglaublich gut funktioniert für diejenigen, die von ihr profitieren dürfen. Sie ist vollkommen unverzichtbar geworden, aber es gibt wirklich Kolleginnen und Kollegen, bei denen ich mitbekommen habe, wie sie tatsächlich ihre wenigen Rücklagen aufgefressen haben und wie sie jetzt vor dem Nichts stehen. Wenn man sich die genau anguckt, dann ist es so, dass denen gar nicht groß geholfen ist, wenn die Krankenkasse ein bisschen billiger gemacht wird oder wenn die eine Arbeitslosenversicherung kriegen, die dann greift, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Denn wovon sollen sie denn ansparen? Wovon sollen sie denn überhaupt in diesem System irgendeine Art von Basis für sich begründen? Soziale Absicherung wird nicht funktionieren ohne tragfähige Vergütungen. Wir haben einfach das ganz große Problem, dass in Deutschland immer noch so getan wird, als ob Kultur etwas Schönes wäre und das hätte ja mit Markt und Geldverdienen nichts zu tun. Und das ist natürlich Unsinn. Spätestens seit Beethoven wissen wir, dass ein Komponist, wenn er Freiberufler ist, irgendwie darauf pochen muss, dass er Geld kriegt für die Nutzung seiner Musik. Sonst kann er halt von nichts leben und dann kann er auch keine Musik mehr machen und damit ist schlussendlich auch die Vielfalt gefährdet.
Eine Mindestvergütung oder überhaupt eine faire Vergütung wäre also die Grundlage dafür, dass Künstlerinnen und Künstler ihre Situation ändern können, die schwierig ist in vielen Fällen. Da sind Sie mit dieser Forderung ja ganz auf einer Linie mit der aktuell amtierenden Vorsitzenden der Konferenz der Kulturministerinnen und Kulturminister, nämlich Isabel Pfeiffer-Pönsken, die auch hier im Programm gesagt hatte, das will sie eigentlich machen in ihrer Amtszeit, also dafür sorgen, dass Künstlerinnen und Künstler abgesichert sind für den Fall der Arbeitslosigkeit, aber dass sie auch erstmal genug verdienen, so wie Sie es gerade formuliert haben, um dann auch was zurücklegen zu können. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass man die Arbeit von Künstlerinnen und Künstler nicht zeitbasiert bezahlen kann, also nicht einfach sagen kann, von wann bis wann hast du denn gearbeitet, dann ist das der Mindestlohn. Aber wie könnte man es denn tun?
Also wir haben in einer Arbeitsgruppe des Kulturrats Nordrhein-Westfalen versucht, das wirklich in eine Struktur zu bringen, sehr abstrakt. Und haben eine vierdimensionale Matrix entwickelt, wo die erste Dimension eine Pflichtvergütung wäre, die zu erfolgen hat. Zweitens muss es in einer Mindesthöhe, das heißt als Mindestvergütung erfolgen. Und diese Mindestvergütung darf nicht pauschal zeitgebunden sein, sondern die Bemessungsgrundlagen müssen unserer Praxis angepasst sein.
Welche könnten das sein?
Naja, ich denke zum Beispiel schon, dass man darüber nachdenken muss, ob jemand ein oder zwei oder drei Studiengänge abgeschlossen hat. Das könnte nämlich sein, dass das ein Grund dafür ist, dass er vielleicht gar nicht lange braucht, um ein Ergebnis herzustellen. Dieses Ergebnis ist trotzdem eines, was auch auf einem vielleicht international anschlussfähigen höchsten Professionalitätsniveau abgeliefert wird und deswegen einen sehr hohen künstlerischen Wert hat. Das heißt, wir müssen über Qualifikationen nachdenken, wir müssen aber schlicht und ergreifend auch zum Beispiel einen Bezug herstellen zu der Bedeutung des Projekts, an dem jemand beteiligt ist oder an dem jemand arbeitet. Und wenn ich für einen millionenschweren Film komponiere, wäre es vielleicht angemessen, mir eine andere Vergütung zu zahlen, als wenn ich für einen Kurzfilm arbeite. Film ist nicht gleich Film zum Beispiel, Oper nicht gleich Oper. Und oft Theater ist nicht gleich städtisches Ensemble. Wir müssen einfach durchsetzen, dass es einige Pflichtanteile gibt, zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung meiner festen Überzeugung nach muss zu einer Pflicht werden. Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen dazu verpflichten, dazu zwingen, sich abzusichern. Denn wenn was passiert, ist es tatsächlich natürlich so, dass letzten Endes die öffentliche Hand immer noch das Auffangbecken sein muss und da muss man eine Gegenseitigkeit herstellen.
Jetzt ist das ein guter Gedanke womöglich, über die künstlerische Qualität zu sprechen, über die Bedeutung, die eine Arbeit hat, um dann auch eine angemessene Entlohnung, Honorierung dafür zu finden. Aber wer soll das denn machen? Wer kann denn bestimmen, welche künstlerische Arbeit von höherer Qualität ist als die andere? Bislang hat das der Markt gemacht.
Jein, also beziehungsweise nein, das stimmt, der Markt, aber der Markt ist eben auch der Markt der Caster im Film und der Besetzungsbüros in den Kulturorchestern. Wir haben ja diese fatale Sichtweise auf Kultur als etwas Heiliges, was ohne Markt funktioniert und dann haben wir die Kulturwirtschaft, die mit Markt funktioniert und natürlich funktioniert das überhaupt nicht, wie wir im Moment merken, weil Heavy-Metal-Gitarristen, DJs und Barockbratscherinnen alle gleichermaßen in einer Situation sich befinden, wo sie nicht auf die Bühnen können und deswegen kein Geld verdienen können. Sie müssen aber weiter arbeiten, damit in dem Moment, wo die Bühnen wieder geöffnet werden, sie professionell einsatzfähig sind. Das heißt, sie sind nicht arbeitslos, sondern einkommenslos. Und damit hat niemand gerechnet mit einer solchen Situation. Gleichzeitig wissen wir aber, dass solche Situationen entstehen können. Also müssen wir gucken, dass wir dafür Lösungen finden. Und ich glaube, da ist die Kultur im Grunde genommen ganz gut geeignet und hat und durchaus auch sehr erfahren übrigens, sich zu beteiligen. Wir können doch Jurys installieren. Wir können Beteiligungen der Verbände und der Gewerkschaften etablieren. Wir können gucken, dass wir durch verschiedene Schichten der Vorarbeiten gehen und Bemessungsgrundlagen mit Branchenanbindung, also mit Branchenrückbindung erarbeiten. Das ist allerdings ein langer und ein staubiger Weg und ich befürchte, wir werden, bevor wir da hinkommen, tatsächlich jetzt erstmal wieder schnell schießen müssen und wir werden deswegen auch tatsächlich jetzt ganz dringend wieder Stipendienprogramme brauchen, die aber eben nicht Vergütung ersetzen können. Trotzdem muss ich natürlich mit Nachdruck darauf hinweisen, dass dieses Instrument, was das Land NRW hier geschaffen hat, aus seinem Kulturministerium heraus, ein atemberaubend gut funktionierendes Instrument ist, deswegen, weil es auch einen Kern unserer Anliegen so gut verstanden hat, nämlich einfach uns einen angstfreien Raum für kulturelle Arbeit zu schaffen. Wir haben ja in NRW und darüber hinaus viel Arbeit investiert in den letzten Jahren, um die Bedarfe der Szene abzufragen. Und interessanterweise, das mag fürchterlich trivial klingen für jemanden, der nicht in der Kultur arbeitet, aber interessanterweise ist das eindeutige Ergebnis gewesen, dass das Hauptanliegen der Kolleginnen und Kollegen ist, angstfrei sein zu dürfen. Dann kann man nämlich besser Kunst machen. Dieses Stipendium ist wirklich wegweisend, wenn es darum geht zu sagen, wir helfen euch einfach mal gute Arbeit zu machen und ihr guckt mal, wie weit ihr kommt. Ihr dürft sogar scheitern. Ihr müsst nur am Schluss sagen, dass ihr gescheitert seid.
So, das war jetzt nochmal die momentane Förderung. Aber Sie sagen ja, die Kultur soll ihr Geld auch selber verdienen, nicht nur dadurch, dass sie staatliche Hilfe bekommt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das, was Sie vorschlagen, so eine Art umfassender Honorarrahmen. Also da muss es irgend so eine Tabelle geben, in der man dann ungefähr sehen kann, wie viel für welche Tätigkeit auf welchem Niveau zu bekommen wäre. Das ist eine Herkulesaufgabe, das ist völlig klar, aber mir stellt sich die Frage, ob das überhaupt irgendwie durchsetzbar ist.
Nee, und das ist auch nicht so gemeint. Da ist es interessant, sich das Urheberrecht etwas genauer anzugucken, wo es den Begriff der Angemessenheit ja seit vielen, vielen Jahren gibt. Und was angemessen ist, wird in der Praxis sich herausstellen und vor Gerichten. Das ist auch nicht perfekt, das kann man weiß Gott behaupten. Natürlich ist es auch da so, dass die großen Strukturen der Nachfragerinnen und Nachfrager ganz stark die Branchenübung, wie man so sagt, bestimmen. Das heißt also, kein Gericht dieser Welt wird hingehen und sagen, ich finde, ihr müsstet so und so viel kriegen, also werde ich jetzt den Nutzer dazu verdonnern, das zu bezahlen. Sondern das Gericht guckt, was ist denn üblich in der Branche und gibt es ein Missverhältnis zwischen dem, was tatsächlich geflossen ist und dem, was damit erwirtschaftet wurde mit dem Werk. Das wird also abstrakt sein müssen und es wird auch bedeuten, dass wir in die Situation kommen, es einklagen zu müssen. Und das wiederum bedeutet, dass wir kollektive Instrumente in die Hand kriegen müssen, um dann auch klagen zu können. Sprich, wir brauchen sowas wie ein Verbandsklagerecht.
Vier Dimensionen haben Sie erwähnt, die es gibt in Ihrem Vorschlag. Die Mindestvergütung hatten wir und die Pflichtvergütung und die soziale Absicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit. Was ist die vierte Dimension?
Es muss auch über die Arbeitslosigkeit hinausgehen, aber das können wir jetzt wahrscheinlich aus Zeitgründen nicht vertiefen. Die vierte Dimension ist eine Best-Practice-Verpflichtung für jeden Empfänger öffentlicher Zuwendungen. Das heißt, angefangen bei der Universitätsbibliothek, der lokalen Bibliothek, über die Museen bis hin zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder, der mit öffentlichem Geld ein Nachfrager, ein Nutzer künstlerischer Leistungen ist, kultureller Leistungen ist, verpflichtet werden muss, besser als im freien Markt zu vergüten. Und um es leider deutlich zu sagen, es ist nicht gewährleistet, dass das so funktioniert. Wir befinden uns andauernd in wirklich aufreibenden Scharmützeln, in Stellungskämpfen, insbesondere auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk darum, wie Vergütungen stattzufinden haben. Vielleicht ein kurzes Stichwort, was das dimensioniert. Jetzt, wo alles in die Mediatheken hineinweht, stellt sich natürlich längst ganz dramatisch die Frage, wie das zu vergüten ist. Das sind Nutzungen, die hinzutreten zu denen, die längst tariflich geklärt sind. Und diejenigen, die so wie ich zum Beispiel als Komponist überwiegend von solchen Vergütungen abhängig sind, das ist nämlich das, wo mein eigentliches Geld herkommt, Nutzungsvergütungen vom Rundfunk, stehen plötzlich vor einer Situation, wo Nutzungen stattfinden und gleichzeitig die Vergütungen nicht kommen.
Jetzt haben Sie eine Richtung aufgezeigt, wie es Künstlerinnen und Künstlern und auch all denen, die beruflich von der Kulturproduktion abhängen, in Zukunft besser gehen könnte. Eine ferne Zukunft möglicherweise, die wir da gesehen haben. Aber es wird ja immer noch so sein, dass, wenn die Angemessenheit der Vergütung einzuklagen wäre, immer auch Fälle auftreten von Menschen, die ihre Kunst einfach nicht verkaufen können. Egal zu welchem Preis. Mhm. Und die?
Ja, also ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, es kann nicht die Aufgabe von uns als KulturlobbyistInnen sein, dafür zu sorgen, dass jeder, der Kunst macht, irgendwie davon leben kann. Ich glaube schon, dass wir anerkennen müssen, dass es irgendwie einen Parameter von Nachfrage, von Erfolg, von alternativ vielleicht auch Bedeutung, und dann müsste es eben Jurys geben, die das zumessen, geben muss. Wir können, glaube ich, nicht uns guten Gewissens hinstellen und sagen, jeder, der von sich selber überzeugt ist, dass er Gedichte schreiben muss, muss dafür ein Einkommen zugesichert kriegen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich weiß, dass es aus der Kultur große Bestrebungen gibt, sich dem Drang in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens anzuschließen. Ich selber bin da sehr rigide und bin der festen Überzeugung, wir können das unterstützen. Aber wenn wir anfangen, das auf die Kultur zu begrenzen als Forderung, dann geben wir unseren letzten Anspruch und auch unser letztes bisschen Ehre auf. Wir müssen schon fordern, dass wir vergütet werden, wenn Nachfrage da ist, wenn Nutzung erfolgt. Und ich denke, wir müssen gemeinsam mit all den anderen AkteurInnen der Gesellschaft dafür sorgen, dass wir eine Situation herstellen, wo niemand Angst haben muss, ins Nichts abzustürzen, wenn es einmal eine Unwägbarkeit in seinem Leben gibt.
Ja, das ist die Abschlussfrage, nämlich kann die Kultur da eigentlich vielleicht Vorreiter sein, weil sie auch andere Möglichkeiten hat, in den Diskurs einzusteigen, als vielleicht Berufsgruppen, denen es ähnlich geht, die aber nicht so viele Möglichkeiten haben, sich dazu zu artikulieren?
Also ich mache das ja jetzt schon eine Weile mit diesen verschiedenen Mandaten und Funktionen, und ich weiß natürlich, dass wir sehr schlecht beraten wären, so zu tun, als ob Kulturleute irgendwie bessere Leute als andere sind. Also wir sind anders, kann man sagen, aber wir machen Fehler, und auch bei uns gibt es Leute, die Ausnutzung betreiben, und auch bei uns gibt es Leute, die nicht auf Nachhaltigkeit achten. Gleichwohl ist es so, dass wir im Moment im Zuge der Corona-Reflexion immer wieder den Ruf hören, wir müssten resilienter werden als Gesellschaft. Und das ist etwas, da kann man sich die Kultur dann doch mal genauer angucken, und das sollte man auch tun, denn die KulturakteurInnen en gros sind absolute Experten darin, mit Unsicherheiten umzugehen. Ich habe dafür immer das Wort der Unsicherheitskompensationskompetenz. Und ich glaube, wenn man einmal darauf blickt, was üblicherweise geschieht, wenn jemand wie ich Klage führt aus der Kultur heraus, dann kommt irgendjemand an und sagt, wir schicken euch mal einen Unternehmensberater, und der hilft euch dann mal. Und ich befürchte, das ist ziemlicher Bullshit. Ich glaube, es müsste genau umgekehrt sein. Man müsste uns endlich mal vernünftig zuhören und uns in die Gespräche über die Gestaltung von Gesellschaft mit einbeziehen, weil wir so viel dazu beitragen könnten, wie man das, was im Moment als Purpose beschrieben wird, nämlich eine sinnstiftende Tätigkeit, eine Tätigkeit, die einen ausfüllt und die einem eine Zufriedenheit jenseits materieller Zufriedenheit gibt, wie man das in die Gesellschaft tragen kann, ohne dabei aber seinen Anspruch auf Lebensgrundlagen und seinen Anspruch auf Einkommen und auch ein Stück Sicherheit aufzugeben.
Matthias Hornschuh, vielen Dank.
Sehr gerne.
Mit dem Filmkomponisten und multifunktionalen Interessenvertreter, der zum Beispiel in Gremien wie der GEMA sitzt, im Kulturrat Nordrhein-Westfalen und im Verband Mediamusik, sprach ich über die Arbeit im Kulturbereich im Rahmen der Deutschlandfunk-Denkfabrik von der Hand in den Mund, die Working Class in Deutschland. Nach uns folgt die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon war Jörg Biesler.